Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 17. Juni, ein historischer Tag 2024, und ganz am Ende der großen weiten Welt begrüße ich den lieben Andreas Popp. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen ist gut, guten Abend. Ich grüße dich und ich freue mich, dass du dran bist. Ja, also heute der 17. Juni ist ja Tag der deutschen Einheit gewesen. Das wissen die wenigsten noch. Das ist ja heute der 3. Oktober meines Wissens. Das habe ich schon gar nicht mehr so richtig drauf. Aber es ist schon ein interessantes Datum auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute unter nicht ganz leichten Bedingungen eine Sendung machen. Wir haben hier schon ungefähr eine Stunde, das darf ich so sagen, hier mit der Technik rumgefummelt, bis wir das überhaupt hinbekommen, so mit ohne Internet und so weiter. Also das ist nicht so einfach.
Genau, also gefühlt waren es 10 Stunden
Ja.
Technik, für mich gar nichts, aber ich hoffe, dass wir es jetzt so hinbekommen haben, dass das Ganze aufgezeichnet wird und ihr das hören könnt. Wir werden sehen. Also wir haben unser Bestes gegeben. Ich will mal gleich ankündigen, Andreas, was wir für Mittwoch geplant haben, weil heute einige Themen dieses große Gesamtthema streift. Oder Streifen, nämlich es gibt heute und auch gestern schon und am Wochenende einige Hinweise darauf, dass das Umweltministerium in Berlin, besetzt von den Grünen, in Widersprüche verstrickt ist und Betrugsverdachtsmomente aufgetreten sind, was die CO2-Zertifikate angeht. Eine Causa, die offenbar schon länger bekannt sein soll. Das ZDF hatte mit Frontal einen ziemlich weitgreifenden Betrug offengelegt, CO2-Zertifikate bezahlt von deutschen Autofahrern. Und jetzt prüft auch die Staatsanwaltschaft und nimmt Ermittlungen auf. Andreas, wir gehen heute nicht tiefer in dieses Thema hinein, aber wir haben eben heute doch auch einiges, was das Thema Klima angeht. Überrascht dich das, dass jetzt solche Momente, bekannt werden?
Nein, ich bin froh, dass du jetzt sagst, dass wir das Mittwoch rannehmen, weil ich habe das überhaupt noch nicht auf dem Schirm, weil es relativ schwierig ist, hier überhaupt an Nachrichten ranzukommen im Augenblick. Aber ich bin natürlich schon sehr interessiert daran und das wundert mich natürlich überhaupt nicht. Und bevor wir uns diesen profanen Dingen zuwenden, müsste ich natürlich noch einmal ganz kurz wissen, wie der See aussieht und was die Hühner machen. Das hatte ich jetzt vergessen gerade.
Oh, ja, also da kann ich dir natürlich ein bisschen auf die Sprünge helfen. Der See changiert silbrig, blau. Wir haben blauen Himmel. Für die nächsten Tage ist strahlender Sonnenschein angesagt und Temperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Ist das okay so gewesen?
Ja, das ist okay so gewesen. Ja, wunderbar. Und ich beneide dich um dein Wetter und um deine Aussicht, die ich mir gerade vorstelle.
Ja, Hühner sind auch okay. Ich meine, das ist ja jetzt alles meine Aufgabe und na gut, es helfen mir natürlich einige Kollegen hier. Und aber ich sehe jetzt, Andreas, was du so leistest.
Das ist schön, dass du das erlebst. Du kennst das ja, zumal wir ja nun ein krankes Küken haben. Das muss ja auch verpflegt werden. Und du kümmerst dich ja momentan sogar um die, im wahrsten Sinne des Wortes, Fußmassage bei den kleinen Tierchen.
Ja, das hat gestern ein Freund, der hier war, mir gezeigt, wie man dieses Küken an den Beinchen massiert und gewisse Fixpunkte ein bisschen mit Akupressur macht, da, bis das andere Beinchen aufhört zu zittern. Und das hat er mir vorgemacht und das Huhn ist vor, also es ist ein kleines Küken, vor Wonne eingeschlafen. Das scheint zu funktionieren. Ich gehe nach dieser Aufzeichnung sofort hin und nehme die Massage wieder vor.
Ich bin so froh darüber, dass du das machst und ich mache auch drei Kreuze, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber ich habe hier noch ein paar Sachen zu erledigen und da bin ich auch dran.
Sehr schön. Andreas, ich würde
Ja.
jetzt mal gleich tatsächlich doch auch mit dem Thema CO2 anfangen. Wir haben auch mehrere von diesen Themen heute in der Sendung. Und zwar gibt es jetzt in Bezug auf Krieg und Klimawandel neue Meldungen. Und es heißt ja, das wird ja gebetsmühlenartig den Menschen jeden Tag mitgeteilt, dass die Welt zum Untergang geweiht ist, weil sie regelrecht verglühen wird durch die Emission der Treibhausgase, eben CO2. Und im Jahr 2022 wurde bereits in den Medien, das hat zum Beispiel der Standard, ein Mainstream-Medium in Österreich berichtet, dass mindestens 5% aller Treibhausgasemissionen von den Streitkräften stammen. Allerdings gibt es keine genauen Zahlen. Du hast dir die Zusammenhänge ja mal angeschaut, nämlich zwischen Kriegswirtschaft und CO2.
Ja, also wir reden über das lebenswichtige natürliche Gas CO2, was alle Pflanzen so dringend benötigen, aber welches ja verteufelt wird. Und da wollen wir sie natürlich auch wirklich packen, die Systemspieler. Denn wir sprechen ja quasi nur über die Landwirtschaft, die Industrie, die Energieproduktion und dem Verkehr. Das sind ja die großen CO2-Ausstoßer. Denn aus diesen Sektoren soll demnach der Löwenanteil der vom Menschen verantworteten Treibhausgasemissionen stammen. Okay, eine genaue Aufschlüsselung der größten CO2-Emittenten ermöglichen übrigens die Klimaabkommen der Vereinten Nationen, dann die Mitgliederstaaten der Klimarahmenkonvention, so etwas gibt es auch, und des berühmten Kyoto-Protokolls. Und die müssen regelmäßig die nationalen Treibhausgasbilanzen veröffentlichen. Ist ja eine Riesenindustrie, diese Klimaindustrie. Doch eine gewichtige Emissionsquelle, und das ist das Thema heute, wird in diesen Inventarberichten praktisch überhaupt nicht ausgewiesen. Und das ist das Militär. Man wundert sich ja auch, wo eigentlich der Aufschrei der angeblichen Umweltaktivisten nun bleibt, wenn sie hören, dass aktuell wieder neue Kriege vom Zaun gebrochen werden und durch Deutschland und durch Europa große Transporte von Kriegsmaterialien stattfinden. Aber diese scheinheiligen Umweltgruppen, die sind heute genauso zu entlarven. Ich sag mal, ich vergleiche das mal mit der Emanzipationsbewegung der Frauen, die man als fadenscheinig und politisch arrangierte Propaganda nun mittlerweile erkennen kann. Warum sonst ducken sich die ach so starken Frauen in Anbetracht der täglichen Gruppenvergewaltigung nur so feige weg? Also wir sehen da auch gewisse Muster.
Ich vermisse die großen Feministinnen, die damals auch gegen mich zu Felde gezogen sind, als ich gesagt habe, ein kleines Kind gehört zu seiner Mama und sie Angst um die großen Karrieregänge hatten. Du hast vollkommen recht. Hier ist es jetzt so, ich meine, Andreas, die Grünen, die sind ja nun bei der Europawahl oder der EU-Wahl ziemlich abgestraft worden und auch ansonsten fallen und fallen und fallen ihre Werte. Ich habe so den Eindruck, auch da wird jetzt mehr und mehr Licht ins Dunkel kommen. Und der, ich sage mal in Anführung, weil ich vorsichtig sein möchte, der Schwindel wird auffliegen. Lass uns mal zum CO2-Thema zurückkommen. Das amerikanische Militär ist ja offenbar der größte institutionelle Treibhausgasemittent der ganzen Welt, weil schon lange kritisieren sogenannte Klimaforscher diese militärische Blackbox. Militärische Supermächte wie die USA haben sich ja auch lange darum bemüht, dass diese Zahlen bloß geheim bleiben sollen. Und aus Gründen der nationalen Sicherheit, das ist ja immer das Argument, sollten Emissionen durch das Militär von der Berichtspflicht ausgenommen bleiben. Zu viel würde diese Information über die Kapazitäten der Armee preisgeben. Also für mich klingt das wirklich wie eine ganz doppelzüngige Agenda.
Ja, es, vor allem ist es falsch. Es gibt längst Methoden zur Ermittlung von Emissionen, ohne die Rechte an geistigem Eigentum zu verletzen oder sensible Informationen dann offenzulegen. Es gibt genügend Experten, die sagen, dass unabhängige wissenschaftliche Analysen überhaupt nicht nötig seien, um Einsparungspotenziale im Militär zu erkennen. Und die sind nötig, das meint ihr natürlich, die sind nötig, sondern man kann sie auch eruieren, welche ökologischen Kosten bewaffnete Konflikte mit sich bringen und wie man effektiv gegensteuern könnte. Das US-amerikanische Verteidigungsministerium, das System der Verteidigung, was da dranhängt, verbraucht, wie du es gerade schon so ein bisschen angeklungen hast, mehr fossile Brennstoffe als jede andere Institution auf der Welt. Es sind jährlich mehr Treibhausgasmengen als ganz Österreich und die Schweiz, die ja auch Industriestandorte sind, insgesamt ausstoßen.
Was ich spannend finde an dieser Debatte jetzt, wir diskutieren jetzt über Treibhausgasemissionen, eine eigentlich, wenn man mal andere Experten zugrunde legt, unsinnige und überflüssige Diskussion. Aber jetzt schneiden Sie sich ja gerade ins eigene Knie oder Bein damit.
Absolut.
Denn jetzt müssen Sie sich dieser Diskussion stellen, Andreas. Und wenn ich jetzt sehe, dass ganz Europa aufrüstet, beziehungsweise der Westen, die NATO-Länder, um der Ukraine gegen Russland Unterstützung zu geben, dann fängt man ja nur an zu ahnen, was das jetzt im Vergleich mit den USA bedeuten könnte. Dann gibt es ja auch die Meldung hier beim Standard, beim österreichischen, dass auch die britischen Streitkräfte pro Kopf ähnlich große Mengen CO2 ausstoßen wie viele Industrieländer. Aber man hält sich mit genauen Angaben bedeckt. Die deutsche Bundeswehr, das ist jetzt eine Meldung von 2022, und da ist die Bundeswehr ja noch sehr viel schwächer gewesen als jetzt schon inzwischen. Die hat ihre jährlichen Gesamtemissionen dagegen sehr genau ausgewiesen. Da heißt es, für 2021 würden sich diese auf 1,71 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente belaufen. Und eben Zeit Online hat das 2022 bestätigt.
Naja, und das steigert natürlich noch, weil die Kriegslust ja extrem gestiegen ist. Dafür haben wir Herrn Kiesewetter, dafür haben wir Frau Strack-Zimmermann, dafür haben wir Herrn Hofreiter als die Kriegstreiber und natürlich auch die CO2-Treiber. Interessanterweise, dass ausgerechnet ein Grüner, wie der Hofreiter, diese CO2-Geschichte komplett ad acta legt. Das ist so absurd. Also sehen wir uns dazu aber auch mal weitere Länder an, zum Beispiel Russlands fossile Kriegsführung. Ja, oder die von China oder Indien. Bei diesen Nationen ist die Datenlage ja noch undurchsichtiger. Alleine Chinas Militärausgaben wachsen schneller, als deren Gesamthaushalt wächst jedes Jahr. Und das wächst extrem. Die haben ja große Flugzeugträger gebaut und so weiter. Und muss mal sehen, wie viel CO2 da ausgestoßen wird. Und wir wollen ja nochmal ganz klar sagen, CO2 wird uns ja als Giftgas gewissermaßen verkauft, ja. Es ist ja wirklich immer die Maßstäbe, die wir jetzt zugrunde legen. Das Ausmaß der ökologischen Folgen allein des russisch-ukrainischen Krieges ist neben dem gigantischen Leid der Menschen, der Tiere, der Natur und der unmittelbaren Zerstörung quasi im Land noch längst gar nicht abzusehen. Wenn wir uns allein den Terroranschlag gegen Russland und Europa ansehen, als man die Nord Stream Pipeline sprengte. Das war ja ein Terroranschlag gegen Europa und Russland gemeinsam. Da wurde klar, dass sich eigentlich niemand für das Klima wirklich interessiert. Oder besser gesagt, man konnte plötzlich erahnen, aus welchen durchsichtigen Profitgründen die angeblich bewiesene menschengemachte Klimaerwärmung überhaupt erdacht wurde.
Ja, und wir sehen ja seit einiger Zeit, seit wir diese Klimadebatte direkt im Anschluss nach der Mikrobe begannen, offiziell zu führen, dass sich zum Beispiel die selbsternannten Philanthropen einen feuchten Kehricht darum scheren. Die brausen da mit ihren Jets durch die Gegend und gehen da zu den globalen Klimagipfeln und kein Mensch zuckt. Also gut, da gibt es jetzt mal ein bisschen Kritik, aber die nehmen das ja alle wirklich nicht ernst. Sie wissen, dass es auch nicht in diesem Maße ernst zu nehmen ist. Lass uns mal zusammenfassen. Also wenn die Militärs der Welt ein Land wären, dann hätten sie den viertgrößten CO2-Fußabdruck, größer als der Russlands. Ja, und Russland gibt es ja zum Teil noch sehr alte Industrieanlagen. Und aus diesen wissenschaftlichen Berechnungen ergibt sich das Bild, dass der CO2-Fußabdruck des Militärs bis zu 7% der globalen Emissionen ausmacht, Tendenz steigend.
Ganz klar. Und diese Zahlen enthalten dabei nicht einmal die Treibhausgasemissionen durch Kriegshandlungen wie zum Beispiel Brände oder Schäden an Infrastrukturen oder Ökosystemen oder dem Wiederaufbau oder die medizinische Versorgung von Überlebenden. Das müsste man ja alles in die Folgeschäden des Krieges mit einbauen. Und dann kommt natürlich eine gigantische Überbewertung. Da sind wir bei 7% längst nicht mehr. Ja, man kann anhand des Umgangs aber mit dieser Thematik gerade bei den Grünen, der CDU und der FDP erkennen, die sich ja als besondere Kriegstreiber herauskristallisiert haben, dass diese ganze Klimapropaganda nichts mit wissenschaftlichen Fakten zu tun hat, sondern eine Story ist, um die Macht weiter auszubauen. Sonst würde man doch den Krieg, den man jetzt so forciert, wie würde man das sonst machen, wenn man überzeugt wäre, dass die Erde durch den Klimawandel bald untergeht? Man redet nicht einmal über dieses Thema, man schottet dieses Thema regelrecht ab davon und spätestens das zeigt, wie sie entlarvt werden.
Ja, ich wäre mal interessiert daran, was das schwedische Zopfgretel oder Luisa Neubauer dazu sagen würden. Aber diese Diskussion, diese Debatte wird natürlich erstmal noch gar nicht offiziell geführt. Andreas,
Nee.
ich
Die
springe
drucken
mal.
sich alle weg nochmal. Das ist wirklich so. Klimagretel und so weiter oder Neubauer oder die ducken sich genauso weg wie die Feministinnen und so weiter. Und daran merkt man, dass das alles nur politische Schauspieler sind. Das ist der Punkt. Die können ja gar nichts selbst sagen, weil die müssen ja eine Vorgabe bekommen. Das erkenne ich ja. Nach dem Motto, du musst jetzt das und das sagen, damit wir das medienmäßig ausschlachten können. Und wenn da keiner ist, der als Souffleur vorne an der Bühne hinter der Kappe sitzt und ihnen was zuflüstert, dann haben die keinen Text mehr.
Ich hoffe, dass einige Kollegen der freien Medien dieses Thema weiter mit aufgreifen. Wir werden da auch dranbleiben, denn wir haben durch einen Leserhinweis diese Meldung auch vom Standard unter anderem gefunden. Du hast dich dann da in das Thema nochmal reingearbeitet, Andreas. Und das sind ja eigentlich die beiden steilen Themen der Zeit auf der ganzen Welt. Das ist das Klima und das ist der Krieg.
Ja,
Und
und
diese beiden.
Corona und Impfen, das sind die drei Kriegsführungen, gegen die wir zu kämpfen haben im
Ja, aber
Prinzip.
was ich sagen wollte, ist, dass dieses Kriegs- und Klimathema unmittelbar miteinander verwoben wären. Wenn wir sagen würden, wir wollen den Krieg runterfahren, wir führen Friedensverhandlungen, wir schließen kein Land, das beteiligt ist, aus, wir führen miteinander Gespräche, um zum Frieden zu kommen, dann hätten wir ein Emissionsthema von Seiten der Kriegsindustrie eben nicht in dem Maße. Andreas, ich springe mal in dem Manuskript, weil es jetzt gerade so gut passt, auf Seite 16 unten, damit du Bescheid weißt. Ich habe dir das vorhin mal rübergeschickt, die
Ja,
Übersicht,
sofern ich
weil,
das hier
naja,
aufrufen.
klar,
Ich
du
kann das,
musst
ich
nur
kann,
scrollen.
ja. Ja,
Nur
ich kann hier nicht
scrollen.
scrollen. Ich habe hier gerade was davor liegen,
Ach
dass ich
so.
da gar nicht rankomme. Ich kann nur
Dann,
einfach runtergehen. Also ich kann nicht
ja.
springen. Ich kann hier gar nicht springen, Schatz.
Gut,
Es
ich
macht
springe
nichts.
aber.
Tut mir leid.
Ja, dann springe ich jetzt für
Ja.
dich gleich mit
Ja,
und
spring mal.
lande bei einer Meldung von Eike Klima. Wir weisen ja immer wieder auf das Institut Eike, EIKE, hin. Wer sich auf diesem Portal aufhält, erfährt viel über die Themen Klima und Wirtschaft und Industrie. Und hier heißt die Überschrift: VW zieht 60 Milliarden Euro aus dem EV-Budget ab. EV steht für Electric Vehicle, also Elektroautos, und steckt es wieder in Verbrennerautos. Und wir lesen also hier, dass trotzdem die Regierung befohlen hat, dass jetzt Elektroautos auf den Markt sollen, mit Milliarden an Subventionen, an Programmen und Werbung. Die Industrie gehorcht eben doch nicht. Sie merken, es hat wenig Sinn. Und VW hat deswegen beschlossen, ein Drittel seiner Entwicklungsgelder für Elektroautos umzuwidmen und in die Entwicklung eines besseren Benzinautos zu investieren. Was sagst du dazu?
Ja, also wenn man da auch wieder das mit dem CO2 in Verbindung bringt, wie viel man von diesen Treibstoffemissionen durch dieses Experiment Elektroautos, was genauso verglüht ist, das Thema, wie auch beispielsweise die Energiesparlampen, die man damals gemacht hat. Das sind ja alles CO2-Booster, die man da noch zusätzlich einbaut. Und dass man da jetzt versucht, von wegzukommen, ist natürlich der richtige Weg. Aber wenn man überlegt, wie viele Ressourcen kommen wir mal wirklich von diesem CO2 weg, weil CO2 ist eines der lebenswichtigsten Gase, die wir kennen, und wir haben kein CO2-Problem. Aber kommen wir mal von der Umweltverschmutzung weg, oder kommen wir mal dazu, oder reden wir mal bei beispielsweise über diesen Ressourcenverbrauch, den diese ganzen Fehlkonstruktionen des sozialistischen Modells hier gekostet hatten. Das ist das eigentliche Problem und das ist so schäbig und so übel und dass da jetzt keine Umweltverbände mal mit einer gewissen Logik mal auftreten. Umweltverbände könnten doch auch mal mit Logik argumentieren, aber da kommt ja gar nichts. Das ganze Elektrovehikelgeschichte, die ist krachend gescheitert. So einfach ist das.
Ja, wir hören das ja auch von allen möglichen Autopäpsten wie Herrn Dudenhöfer und anderen, Helmut Becker, die sagen, es funktioniert nicht. Du hast es doch auch wieder erlebt, als du ein Auto gemietet hast jetzt und
Ja,
ne, das.
es ist insgesamt gesehen, also ich habe gesprochen, als ich mein Auto hier gemietet hatte, wieder das, was ich jetzt zurzeit fahre, dann bin ich da gewesen und dann sagte er, ja, da gibt es ein Problem, wir hätten noch ein anderes Auto und dann habe ich so instinktiv gesagt, aber nicht irgend so eine Elektrobüchse und da lachte er und sagte, nein, niemals, mit diesem ganzen Blödsinn beschäftigen wir uns gar nichts mehr, wir sind froh, wenn wir den ganzen Unsinn weg haben, da haben wir so viele Schäden miterlebt mit diesem Ding und die Leute wollen das auch nicht und so weiter. Und er sagte selber als Vertreter einer großen, ich sage mal, eines großen internationalen Automobilkonzerns, da sagte er tatsächlich, also als einer der Autovermieter, also er würde so ein Ding selber auch nie mieten. Er sagte, es gab nur Ärger und das ganze Ding war ein einziges Fiasko.
Also bei VW ist es jetzt so, dass von den 180 Milliarden Euro, die bis 2023 beziehungsweise 24, das war ein Artikel von letztem Jahr, für die nächste Generation von Elektroautos vorgesehen sind. Andreas, 180 Milliarden Euro wird eben VW jetzt ein Drittel für die Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren verwenden. Das hat der Finanzvorstand und Chief Operating Officer des Volkswagen-Konzerns angekündigt. Der Mann heißt Arno Antlitz. Und das sind immerhin 60 Milliarden. Er sagt, um unsere Verbrennungsfahrzeuge wettbewerbsfähig zu halten, also eine deutliche Abkehr von dem Ende 22 angekündigten Plan, ab 2033 hieß es ja, wollte man nur noch Elektroautos in Europa bauen oder auch dann nur noch verkaufen. Und man war ja, das geht ja jetzt relativ schnell, diese Kehrtwende, man war ja bis vor einem Jahr noch zuversichtlich, oh, ein billigeres Elektroauto entwickeln zu können. Aber jetzt, vor einem Monat, hat das Unternehmen einen Gewinnrückgang von 20% im ersten Quartal gemeldet. Und ich glaube, das hat dann alle doch etwas aufgerüttelt.
Naja, weil es einfach so ist, dass es ja nicht das eine Verbrenner sind, die mit Benzin sind und die mit Strom laufen, sind keine Verbrenner. Die mit dem Strom laufen, sind ja mehr Verbrenner, als die mit Benzin laufen, denn der Strom entsteht durch Verbrennen von Kohle. Und ohne Kohle könnten die ja letztendlich den Strom überhaupt nicht liefern, mal abgesehen davon, dass die vielen Zapfsäulen mit dem Strom oft nicht funktionieren und dann plötzlich abschalten nach 20% und sagen, stopp, irgendein Fehler drin und so weiter. Also ich habe ja nur genervte Leute gesehen, sehen, die mit so einer Kiste durch die Gegend fahren. Okay, nun gibt es dann Großstädte wie Hamburg und so weiter, wo dann natürlich so die Besserverdienenden, so die Schickeria gewissermaßen der Grünen, dann mit irgendwelchen Elektrosmarts durch die Gegend fahren und haben zu Hause ihre eigene Stromsäule. Aber das ist ja nicht ernst zu nehmen als tatsächliche Umweltschutzmaßnahme. Nein, es gibt nur Verbrenner. Jedes Elektrofahrzeug ist ein Verbrenner, denn der Strom entsteht durch Verbrennung.
Die nächste Meldung, die kommt von dem österreichischen Portal TKP, Überschrift Bauchlandung der Photovoltaikbranche. Und da heißt es, in die Energiewende haben Unternehmer große Hoffnungen gesetzt. Die Erneuerbaren sind jedoch weder erneuerbar noch schützen sie vor Erderwärmung. Sie fördern sie sogar durch Windparks, die noch ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein sollen. Eben nicht sein sollen, wie Konkurse zeigen. Und jetzt kommt's offenbar nach 2022, wo es relativ optimistisch war, und 2023 kommt es jetzt wohl zu einem regelrechten Absturz. Das meldet das PV-Magazin, das der österreichische Photovoltaikhersteller von Wechselrichtern, der heißt Fronius, 350 Mitarbeiter gekündigt hat. Und Ursache? Anhaltend schwacher Absatz der Geschäftseinheit Solarenergie Überraschend.
Natürlich. Nein, auch nicht, weil jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass das natürlich vor allem eine Sondermüllproduktion ist, die dahinter steht. Vielleicht, um das mal klar zu sagen, es geht überhaupt nicht darum, dass wir uns dringend damit auseinandersetzen müssen, weniger Ressourcen zu verbrauchen, auch weniger zu verbrennen. Verbrennen ist immer so eine Sache, die mir auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Es ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, sich um die Natur zu kümmern, um die Umwelt zu kümmern. Auch die Elektrofahrzeuge eventuell zu forcieren oder auch eine Photovoltaik- oder eine Windsituation zu schaffen, mit der man sinnvoll erarbeiten kann. Problematik ist, wenn Sozialisten in der Politik vorne stehen und befehlen, jetzt habt ihr so etwas zu erfinden. Und zwar, ihr kriegt jetzt so viel Geld auf Geld der Steuerzahler, man muss das Geld, was man den großen Konzernen gibt für die Entwicklung, ja vorher dem Volk anhand von Steuern herauspressen. Das sind ja die Gelder, für die unsere Zuhörer jeden Tag arbeiten, die da verplempert werden und damit letztendlich, weil man kann eine Erfindung nicht anordnen, sozialistisch, sondern die ergibt sich durch kaufmännische Anreize, durch unternehmerische Anreize und dann kann so etwas funktionieren. Und jeder sieht, es funktioniert eben halt nicht. Es sind absolute Dilettanten und unfähige Personen. Das wird in die Geschichte eingehen, unter welcher Unfähigkeit auch die Menschen sich haben blenden lassen. Also manchmal fehlen mir einfach nur noch die Worte und auch die Vokabeln, wie man das eigentlich noch bezeichnen soll. Und die Menschen sagen eben halt auch mit dieser Photovoltaik, mit Ökologie und mit Umwelt hat das nichts zu tun. Maximal hat es etwas damit zu tun, sich vielleicht noch so ein kleines Backup zu schaffen durch einen EcoFlow oder sonst irgendwie so etwas, dem man vielleicht noch mit einer Voltaik dann im Prinzip noch etwas länger dann hält. Aber das sind doch keine wirklichen Alternativen zur bisherigen Stromentwicklung.
Ja, spannend ist ja auch, wenn wir uns die anderen Firmen so anschauen, also die Fronius beispielsweise, die hatten ganz viel Geld in den Ausbau der Produktion investiert. Die hatten 2000 Mitarbeiter eingestellt, neue Mitarbeiter. Also 420 Millionen hatten sie in den Ausbau gesteckt. Und jetzt fangen sie an, überall zu reduzieren. Es wird gesprochen von einer aktuellen Solarkrise. Und deshalb wurde als weitere Maßnahme bei 1300 Beschäftigten der Photovoltaikfertigung innerbetriebliche Kurzarbeit eingeführt. Und das Unternehmen berichtet, dass 2024 die Errichtung neuer Photovoltaikanlagen um 30 bis 40% niedriger sei als 2023. Und in Deutschland habe sich der Markt von Dachanlagen sogar halbiert. Du hast es vorhin gesagt, Andreas, wer sich einen EcoFlow anschafft, wir haben ja auch einen und wir haben auch in unserem gesamten Freundeskreis, alle haben so ein Ding. Das heißt, wenn bei unerwarteten Stromausfällen nichts mehr geht, dann sind die Dinger natürlich ideal. Aber als Stromversorgung, als dauerhafte Stromversorgung, da ist, glaube ich, der große Unterschied.
Ja, natürlich auch unter diesen Umweltschutzbedingungen. Das ist ja das eigentliche Problem. Was so schade ist, ist, dass durch diesen Druck, den man in einer inkompetenten Politik, durch ein sozialistisches Diktat, den man damit aufgebaut hat, wird das Thema Photovoltaik und Wind schwer geschädigt. Ich glaube sehr wohl, dass da große Teile auch mit einer vernünftigen Entwicklung tatsächlich an alternativen Stromquellen erschlossen werden können. Aber dazu muss man erst die Erfindung machen und dann damit arbeiten. Und nicht erst die bestehenden Formen abschalten und zu sagen, so, Atomkraftwerke weg, Kohlekraftwerke gehen raus, Gas wird gesprengt und jetzt gibt es gar nichts mehr und jetzt müssen wir eben halt bis 2028 oder was dann alles von extern schaffen. Dabei sind ja noch nicht mal die Leitungen dafür gelegt, die Stromtrassen zum Beispiel vom Norden nach Süden Deutschlands. All diese Dinge sind einfach nur Inkompetenzen und hier sehen wir auch, dass hier Lobbyisten die Strukturen letztendlich steuern, die Politik steuern. Und man sieht ja auch die Politikvertreter, das sind für mich mittlerweile immer mehr Schauspieler geworden von irgendwelchen großen Lobbyverbänden, die dann irgendetwas sagen, was auch keinen Sinn und Verstand macht. Und sie sagen es einfach nur, weil es ihnen jemand eingeflüstert hat. Und offenbar sind sie auch in ihrem Abstraktionsvermögen vielfältig, die sich angesprochen fühlen, die meine ich jetzt auch, überhaupt nicht in der Lage, dass sie merken, welchen Unsinn sie da erzählen. Das ist ja für mich das Tragische.
Ja gut, ich meine, wir haben einen Superminister Habeck,
Ja.
der am laufenden Band überführt wird, dass dahinter eine merkwürdige Strategie steht, hinter seiner Klimapolitik. Er ist ja Klimaminister und Wirtschaftsminister. Und das ist ja eine Liaison, die tödlich ist, die hochgiftig ist, wie wir jetzt gesehen haben. Denn durch die eingeführten Klimamaßnahmen gibt es die Deindustrialisierung in Deutschland. Was mich hier wirklich, du hast es gerade nur mit einem Halbsatz angesprochen, Andreas, aber die Bundesregierung und auch die Europäische Union, die haben ja ein Lieferkettengesetz eingeführt, wo du bis zum letzten oder bis zum allerersten Spatenstich für ein Produkt in Brasilien, in Indien, in Afrika nachweisen musst, dass alles ethisch rein und in Ordnung ist, weswegen viele Unternehmen jetzt aufgeben müssen, weil sie das gar nicht in der Lage sind zu tun. Ich frage dich jetzt gerade bei Photovoltaik oder auch bei der Herstellung von diesen Windrädern, da gibt es ja nun, oder eben auch bei den Elektroautos, die Batterien, die Lithiumbatterien und so weiter. Glaubst du, dass die so scharf kontrolliert werden wie andere Unternehmen?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben ja hier eine Situation, dass interessanterweise wir mehrere Mächte haben auf dieser Welt, Wirtschaftsmächte und auch geopolitische Mächte, Militärmächte. Da gibt es USA, da gibt es Russland, da gibt es China. Europa kommt als eigenständige Macht überhaupt nicht vor. Das fällt, glaube ich, den wenigsten auf. Die haben keine eigenen Vorstellungen, die haben keine eigenen Ziele, sondern sie trotten eigentlich immer nur als Vasall hinter irgendwelchen US-Entscheidungen hinterher, ohne nachzudenken. Und genau das ist der Punkt, den man geschafft hat, womit man natürlich Europa als Wirtschaftsstandort auch ausschalten kann. Und genau das ist das. Es fragt gar keiner mehr. Es sind gar keine eigenen Interessen mehr, die eine Rolle spielen. Auch Umweltschutz spielt keine Rolle. CO2 spielt keine Rolle. Krieg spielt nicht einmal mehr eine Rolle. Man macht einfach nur, was man von extern diktiert bekommen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und das sehen wir hier auch an dieser Stelle, dass man dann solche absolut irrsinnigen Gesetze einbauen kann, die den deutschen, den europäischen Wirtschaftsstandort wirklich zerstören werden. Andere machen das nicht bei eigenständigen Staaten, die eigene Interessen haben oder eben halt die großen Wirtschaftsmächte. Europa war eine der größten Wirtschaftsmächte der Erde. Und es wäre die größte der Erde, wenn sie zum Beispiel mit Russland gemeinsam arbeiten würden. Europa mit dem entsprechenden Erfindergeist und den Möglichkeiten des auch Potenzials des Intellekts und auf der anderen Seite die Rohstoffe von Russland. Und genau darum geht es, diese Konstruktion zu verhindern. Und daraus kommen jetzt diese irrsinnigen Dinge zustande, indem man eben nicht die hellen Köpfe in die Politik reinsetzt, sondern die Abnicker, die froh sind, dass sie so einen Job haben. Denn Herr Habeck, machen wir uns doch nichts vor, der würde bei mir ja nicht mal Abteilungsleiter werden können in einem meiner Unternehmen, die ich mal hatte. Never.
Nee,
Wie denn?
weil es die Unternehmen ja auch nicht mehr gibt. Haha,
Ja.
war ein Witz.
Ja.
Andreas, Herr Habeck und Frau Baerbock, die streiten gerade darum, wer von den Grünen, also wer von den beiden als Kanzlerkandidat in die nächsten Wahlen geht.
Im Prinzip ist es doch wurscht, wer Kanzler spielt. Ganz ehrlich jetzt, es sind doch keine Leute, die in irgendeiner Form echte Entscheidungen treffen. Also das merkt ja ein Blinder mit dem Krückstock. Wir haben einen Bundeskanzler, der mit schwersten Vorwürfen, schwerster Kriminalität durchs Leben läuft. Schwerste Vorwürfe. Es gibt entnervte Staatsanwältinnen, die aufgeben und sagen, wir kommen dagegen nicht an. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, dann weiß man, wenn man führende Positionen irgendwo einsetzt, die, wie man so schön sagt, Dreck im Keller haben, dann sind die ganz leicht führbar. Und ich weiß nicht, wie die Zusammenhänge hier nicht erkannt werden, aber ich sehe mir die Figuren an, ganz nach dem Motto von Franz Josef Strauß, man muss sie sich einfach nur einmal ansehen. Spätestens dann habe ich das Gefühl, das könnte auch damit zusammenhängen.
Das ist ein echt geflügeltes Wort geworden, was du von Franz Josef Strauß
Ja.
immer, immer und immer wieder zitierst, sodass ich das in den Zuschriften unserer Leser immer wieder finde. Hat der
Gut
vielleicht
so.
noch was anderes gesagt?
Ich
Der
weiß es
Strauß.
nicht. Ich bin kein Fan von Strauß gewesen und auch überhaupt nicht von Politikern, weil diese Leute einfach im Rahmen dieser Parteien extrem in dieser Korruptionsanfälligkeit sind. Das ist eben halt bei allen Politikern so, weil Parteien führen einfach zur Korruptionsanfälligkeit. Aber er hat an bestimmten Stellen auch mal was Vernünftiges gesagt. Und es gab damals noch Politiker, als Wehner oder Strauß dabei waren, die haben sich gestritten tatsächlich noch, was nützt den Menschen am meisten? Und ob sie es wirklich konnten, das ist die Frage. Aber sie haben zumindest darüber gesprochen. Heute spricht niemand mehr davon. Es
Aber
spricht kaum, ja.
ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob die wirklich gestritten haben oder ob sie so getan haben. Ich kann mich noch erinnern, als ich so in die
Klar.
ersten Talkshows eingeladen wurde, das ist ja nun auch schon vielleicht 25 Jahre her oder so, und ich im Vorfeld gesehen habe, dass diese verschiedenen Parteienfunktionäre ihr Glas Champagner im Vorhinein und übrigens auch im Nachhinein ihr Glas Bier nochmal gemeinsam genommen haben, kleines Häppchen. Und in der Talkshow haben die aber was gestritten, damit die Zuschauer zu Hause da denken sollten, oha, endlich vertritt mich als kleinen Bürger mal einer dieser Herren. Nein, die waren sich einig, die sind danach untergehakt in den Raum gegangen, wo die Schnittchen standen, und dann ging es weiter.
Naja, also das meine ich ja damit, mit dieser Korruptionsanfälligkeit. Wenn man sich überlegt, wenn jemand über eine sehr hohe Fähigkeit, hohe Ausbildung, hohe Kompetenz verfügt, dann geht er doch nicht in die Politik, um sich in den Talkshows da im Prinzip zu streiten. Oder er hat die ganze Zeit nur eins im Kopf, wie wird er wiedergewählt? Das ist ja auch befriedigend, wenn man ein Intellekt hat und auch was Sinnvolles machen will. Das geht doch gar nicht darum. Aber trotz alledem gab es in der damaligen Zeit immer noch Politiker, die den Schein gewahrt haben, das mag wohl sein, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle spreche ich Herrn Strauß, also seinen Patriotismus, das heißt die Liebe zu seiner Heimat, was überhaupt nichts Destruktives ist, sondern was Konstruktives, das fehlt uns zu sehr, die Liebe zur Heimat, dass der auch für diese Heimat gekämpft hat, ein bisschen. Aber unterm Strich gesehen gehört er natürlich auch zu denen, die als Parteienfunktionär ebenfalls in diesem
Klar.
korruptionsanfälligen System war, ist klar.
Ja. Ich erinnere mich da nur an Helmut Schmidt. Das ist eine Aussage aus den 80er Jahren. Es wird auch ein Thema in dieser Woche nochmal sein, nämlich wie sich unser Land gerade verändert durch den ungebremsten Zustrom auch von illegalen Einwanderern, die im Moment das Land in Angst und Schrecken versetzen. Das muss man jetzt inzwischen so klar sagen. Ich habe gestern in unserem Kanal mal versucht zusammenzuzählen, wie viele Angriffe, Messerangriffe, wie viel Unruhe im Land entstanden ist, weil da plötzlich Kräfte wirken, von denen man vorher nicht geträumt hat. Und Helmut Schmidt hat in den 80er Jahren gesagt, wir müssen den Zustrom von Ausländern, ich sage sinngemäß, bremsen. Das gibt Mord und Totschlag. Das war allerdings sein O-Ton. Und das heißt mit anderen Worten, er hat da schon wirklich sehr ernst gemeint, gemahnt und gewarnt.
Natürlich, es ist auch so. Und ich nehme das ja auch mit Erschrecken und oft auch mit Entsetzen zur Kenntnis, wie viele Menschen diese Dinge einfach verdrängen. Aber sie kommen nicht auf Dauer damit durch. Wir müssen wissen, dass wir das Finale noch gar nicht erreicht haben, dieser Gewalt, sondern wir sehen nur die Schritte zur Gewalt. Das hört ja nicht auf. Es wird ja von Tag zu Tag mehr. Und wenn wir alleine die Sache gesehen haben, mit dem Herrn Stürzenberger, der interessanterweise als Opfer überhaupt keine Erwähnung findet, sondern es geht nur, und das meine ich auf gar keinen Fall, jetzt destruktiv, um den Polizisten, der dort als Sicherheitsmann dabei ums Leben kam, tragisch. Herr Stürzenberger, dem dieser Anschlag galt, der Islamkritiker ist, der auch auf diese Situation hinweist, die hier gerade entsteht und immer mehr wird. Ganz ehrlich, solch eine Situation wie mit einer Messerstecherei in dieser Art, wie wir sie jeden Tag haben, das wäre Sondersendungen wert gewesen. Was passiert mit der Gewalt? Heute sind das eigentlich schon Petitessen. Jeden Tag Vergewaltigung, jeden Tag Abstechen von Menschen, die gemessert werden. Und es wird mehr. Und wenn die Leute das nicht verstehen, dass sie irgendwann, ob sie wollen oder nicht, aus diesem Verdrängungsprozess nicht mehr rauskommen, weil sie irgendwann selber dran sind. Und dann, es wird immer härter, je länger man wartet. Es muss politisch etwas passieren. Es kann doch nicht sein, dass Europa in ein Gewaltchaos versinkt. Und das sind die ersten Tendenzen. So sehe ich das.
Ja gut, die ersten Tendenzen sind vor Jahren sichtbar gewesen, spätestens als Maaßen damals als Verfassungsschutzpräsident schon gewarnt hatte, als oder nachdem Frau Merkel die Tore weit aufgerissen
Ja,
hat
die
und
Zeit
alle.
meine ich. Die meine ich, die Zeit. Ab dann,
Ja,
ja.
und die Frage ist, was hätte man tun können? Hier aus meiner Sicht liegt wieder eine der Hauptverantwortung neben der unkontrollierten Politik bei den Mainstream-Medien,
Ja.
die wirklich jeden, der kritisiert hat, was ich durch den Kakao gezogen wurde, nachdem ich den Artikel 2015 bei euch, bei der Wissensmanufaktur veröffentlicht habe, über den Einwanderungsplan in Anführungsstrichen, der Stern, alle möglichen haben mich verrissen als ausländerfeindlich und ich weiß nicht was. Dabei war das damals alles schon erkennbar. Und wenn man auf Herrn Schmidt oder Herrn Genscher oder andere Politiker, die früher ein bisschen offener gesprochen haben, übrigens selbst Frau Merkel hat ja vor 2000 noch anders gesprochen, dann wusste man, was auf das Land zukam. Aber die Medien, die haben alles in Bausch und Bogen verurteilt. Die haben Täternamen verharmlost beziehungsweise nicht genannt. Die Herkunft durfte nicht genannt werden im Interesse der nationalen Sicherheit. Ja, also, tja, was soll man noch sagen?
Also ich sage mal einfach, ich habe ja mitbekommen, wie du damals diesen Artikel verfasst hast und was das für Reaktionen gab. Vor allem sind mir aufgefallen die Reaktionen der unendlich vielen Ausländer-Mails, die du bekommen hast, die sich bedankt haben dafür, dass du das gemacht hast. Denn die Ausländer, die nämlich pauschal dabei abgestraft werden, abgeurteilt werden, sind dankbar dafür, wenn man nämlich die wirklich dunklen Elemente beim Namen nennt. Und genau das hast du gemacht. Es war nämlich keine Pauschale. Und mit dieser pauschalen Abwehr der Mainstream-Medien hat man genau diese pauschale Abwertung, nämlich jetzt der Ausländer, letztendlich mit erreicht. Das waren die eigentlichen rassistischen Gedanken, die den Stern dort getrieben haben, dass man pauschal gegen Ausländer nichts sagen darf. Und damit kann man natürlich letztendlich den ganzen dunklen Messerelementen auch im Prinzip den roten Teppich ausrollen. Und genau das sind die Dinge. Und die Deutschen sind dermaßen auch zum Eigenhass erzogen worden und in diesem Schuldkomplex verfangen. Das ist ein Riesenproblem. Und reden dann davon, dass beispielsweise die in Deutschland lebenden Ausländer dann möglichst sich schnell integrieren sollen. Und die kommen aus anderen Gebieten, aus meistens muslimischen Gebieten zum Beispiel, wo sie mit Stolz, mit Religion und mit Politik eben halt zusammen dort hierher kommen. Und dann merken sie dann plötzlich, wenn sie in Deutschland sind, um Himmels Willen, die haben ja nirgendwo ein Symbol des Stolzes. Nirgendwo gibt es die großen Büsten von irgendwelchen großen Politikern oder sonstigen Helden oder Goethe-Statuen. Eigentlich müsste Deutschland voll sein mit Schiller- und Goethe-Statuen in jeder Stadt, wo man stolz drauf ist. Das waren die größten Denker, die es auf der Welt bisher insgesamt gegeben hat. Und wenn man das eben halt feststellt, dass die mit dieser Kultur plötzlich selbst in diesem Eigenhass verhaftet sind, haben die überhaupt kein Interesse daran, sich zu integrieren. Ja, warum auch? Das macht doch gar keinen Sinn. Also das ist ja ein Land, welches sich selbst aufgegeben hat oder wie Sarrazin gesagt hat, ein Land schafft sich ab damit.
Ja, nun, die Wähler haben das in Anführung honoriert. Wir sehen die Grünen, die sind abgestürzt inzwischen auf 11%. Die SPD, der Kanzler, würde nie wieder Kanzler werden, wenn neu gewählt werden würde. Das heißt, die gute Nachricht, Andreas, ist doch durchaus, dass die Menschen langsam aufwachen und der Druck offenbar größer werden muss, damit noch mehr dann den klareren Blick erhalten.
Absolut. Also, und sie stürzen ja noch weiter ab, weil viele trauen sich ja auch nicht frei zu denken. Aber viele, die jetzt noch unsicher waren, die jetzt vielleicht tatsächlich noch gemeint haben, jetzt wähle ich wieder die CDU, die maßgeblich ursächlich verantwortlich ist für die gesamte Fehlentwicklung, nämlich der Öffnung der Grenzen. Die Morde, die stattfinden, die gehen auch zurück auf Entscheidungen von Frau Merkel. Das muss man ganz eindeutig sagen. Und die Leute, die jetzt sagen, es haben doch so viele jetzt die Blauen gewählt, um Himmels Willen, die sagen jetzt, okay, beim nächsten Mal mache ich es auch. Das morphogenetische Feld wird dadurch stärker. Das soll aber nicht heißen, dass das die Lösung ist, sondern das ist einfach nur ein Umdenkungsprozess, der damit zustande kommt. Und das ist wirklich am wesentlichsten, dass die Menschen aufhören, sich weiter unterdrücken zu lassen von ihren eigenen vermeintlich gewählten Führern. Vermeintlich natürlich nur, weil sie ja gar nicht wissen oder keinen Einfluss darauf haben, wer überhaupt auf die Liste kommt, den sie wählen
Ja, und
dürfen.
nicht nur den politischen, sondern nochmal die Medien, die Hofberichterstattungsmedien, die öffentlich-rechtlichen, die eine klare, sachliche und wahrheitsgemäße Berichterstattung verhindert haben, wie natürlich auch in der Mikrobenzeit. Vielleicht schaffen wir das noch, dass wir zu einem Artikel kommen, den Dr. Gunther Frank veröffentlicht hat bei der Achse des Guten.
Ja, vielleicht noch eins kurz zu den Medien.
Ja, bitte.
Also ganz kurz. Also ich sag mal, was wichtig ist, man erkennt ja anhand einer Gehaltsstruktur in etwa auch die Macht. Und wenn man weiß, dass ein Bundeskanzler beispielsweise weniger verdient und zwar erheblich weniger als eine Frau, wie hieß sie, Schlesinger von der RBB als
Patricia Schlesinger, Intendantin.
Schlesinger, genau, Intendantin eines mittelgroßen Radiosenders, ja, eines Funkhauses. So. Und die verdient, daran merkt man doch, dass ihre Position und ihre Macht alleine schon durch die Gehaltsstruktur weitaus höher ist als die des Bundeskanzlers. Daran kann man es doch schon ablesen, wenn man sieht, dass da Intendanten da Millionen an Gehältern verdienen. Daran erkennt man doch schon die Machtposition.
Aber wie gesagt, es gibt auch Chefredakteure bei großen Magazinen, die mal früher als Leitmagazin, aber auch der Stern und so weiter, alle sind da und sitzen immer noch im selben Boot. Und ich bin gespannt auf den schlagartigen Erweckungsprozess, den die durchmachen müssen, wenn wirklich die Leser und Zuschauer und Hörer sagen, Schluss. Es reicht. Also die Zeit spielt für uns, die spielt für die wachsende Erkenntnis. Und je mehr Menschen Druck verspüren und vielleicht sich dieser Druck sogar im eigenen Leben manifestiert, desto eher werden sie in der Lage sein, umzudenken. Andreas, ich möchte noch mal ganz kurz hier dieses Thema, wir sind ja eigentlich immer noch bei der Klimapolitik, beenden. Es gäbe zu Solar noch viel zu sagen. Wir lassen das aber jetzt vielleicht nur noch so viel dazu, dass es natürlich nicht nur alles viel zu teuer ist, diese Photovoltaik, dass die Sicherheit der Arbeitsplätze, die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten, die wirtschaftliche Unsicherheit, all das die Investoren davon abhängt, weiterzumachen. Aber es gibt eben auch die Probleme mit der Einspeisung des überschüssigen Stroms. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Das heißt, es gibt Tages- und Nachtzeiten, Wind und keine Windzeiten, Sonnen und keine Sonnenzeiten, die diese ganzen erneuerbaren angeblichen Energien völlig unsicher machen.
Ja, natürlich. Also das ist eben halt der Punkt, wenn nicht die sachverständigen Ingenieure die Politik machen, sondern Politiker, die ideologisch gesteuert sind und meistens über null Ausbildung verfügen in dem Bereich, in dem sie irgendetwas entscheiden sollen. Sonst würden sie einen solchen Unsinn nicht machen. Aber genau die braucht man, weil es geht, wie gesagt, eben halt auch um die Zerstörung des europäischen Wirtschaftsplatzes. Was ich früher immer nur gesagt hatte, ich habe das Gefühl, dass es so ist, das kann man heute mit Nachdruck sagen, weil man kann es einfach sehen.
Also dieser TKP-Artikel, der endet mit den Worten, die haben ein paar Grafiken gezeigt, um die Probleme der Solarenergie nochmal deutlich zu machen. Um den hohen Verbrauch in der kalten Jahreszeit sicherzustellen, werden enorme Reservekapazitäten benötigt, die sehr kostspielig sind. An dem im Sommer erzeugten Solarstrom besteht dagegen nur geringes Interesse, da dem kein ausreichender Verbrauch gegenübersteht. Solarstrom, so das Resümee, erhöht die Energiekosten, Und
Klar.
Windparks sorgen für steigende Temperaturen sowie mehr und häufiger sogenannten Sahara-Staub in der
Das
Luft.
verstehen eben halt wenige, dass wir beispielsweise solarproduzierten Strom für Geld verkaufen müssen. Das heißt nicht, dass wir Geld dafür bekommen, sondern Geld bezahlen müssen, damit wir ihn loswerden. Das haben viele nicht verstanden, weil da gibt es dann eben halt Leute, die sogar gesagt haben von den Grünen, da gibt es immer noch Restbestände wenn der Strom ausgeschaltet ist, dann ist ja noch ein bisschen was im Netz, das können die erstmal aufbrauchen, so ungefähr, als wäre das irgendwie gefüllt. Es ist so unfassbar dumm, was da gesagt wird. Und das verstehen die nicht. Und wenn dann diese Überproduktion bei sonnigen Tagen stattfinden, dann entsteht ein Riesenproblem der Überproduktion, da muss es gegen Entgelt verkauft werden, entsorgt werden gewissermaßen. Und wenn ein schlechtes Wetter ist, am besten Nebel und am besten, also wie gesagt, keine Sonne, dann ist weder Solar noch Wind, weil bei Nebel gibt es auch keinen Wind, und dann muss man das für doppelten und dreifachen Preis anschließend wieder von denen zurückkaufen, die es vorher quasi schon abgenommen haben gegen Entgelt. Das ist also ein solcher Zerstörungsprozess, eine Eigenzerstörung, das gibt es eigentlich kaum. Man findet gar keine Worte mehr für.
Die nächste Meldung kommt vom Münchner Merkur, in dem heißt es, dass der deutsche E-Bike-Hersteller, der Aldi und Lidl beliefert hat und besonders bekannt war für die Herstellung von auch preiswerten E-Bikes, insolvent geworden ist. Der Name der Firma heißt Lobe mit Doppel-L am Anfang. Man konnte einige der Modelle sogar für weniger als 1.000 € kaufen. Und wie gesagt, Aldi wurde beliefert, Lidl, Hage Baumarkt und so weiter. Das heißt, das waren sehr gefragte Modelle, aber die maue Konjunktur, die sorgt für immer mehr Firmenpleiten. Und vielleicht haben ja die einen oder anderen, nachdem so Dinge auch explodiert waren, erkannt, dass es doch nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist.
Ja, es gibt natürlich einige Fälle, wo denn die Dinger dann irgendwo gestellt werden, vorne irgendwo im Flur, unten in den Gang. Man hat oben seine Wohnung und in den Flur werden dann die Seite hingestellt, diese Geräte, und dann fangen die plötzlich Feuer. Aber ich glaube, eins der wesentlichen Probleme ist auch, dass viele Menschen erkannt haben, dass diese E-Bikes auch nichts mit Umweltschutz zu tun haben, sondern eben halt auch Umweltschädlinge sind. Es ist einfach ein Luxushobby, um sich das Gefühl zu geben, man fährt mit dem Rad und tut der Umwelt noch etwas Gutes. Real, wenn man weiß, wie die Batterien gebaut werden, wie der Strom erzeugt wird. Also man macht damit aus dem Fahrrad auch ein Verbrenner, weil der Strom muss eben halt wieder geladen werden. Das heißt, ich habe ein Verbrenner-Fahrrad und das ist ja wirklich albern.
Ja, man sollte lieber die Kalorien verbrennen, wenn man auf dem Fahrrad sitzt.
Das wäre eine Sache. Das wäre sinnvoll.
Ja, ich habe hier noch eine Meldung, die auch zum Thema CO2 passt. Die kommt von dem Portal, US-Portal freebeacon.com, und die Überschrift lautet, dass das Pentagon, also das amerikanische Verteidigungsministerium, die Truppen dort, also das Militär, jetzt mit experimentellem Fleisch aus dem Labor ernähren möchte, um den CO2-Fußabdruck zu verringern. Und dazu wurde jetzt ein Unternehmen mit 500 Millionen Dollar mal so unterstützt und in Auftrag gegeben, damit die amerikanischen Soldaten dieses im Labor gezüchtete Fleisch essen können, um der Welt einen größeren CO2-Fußabdruck zu ersparen. Vielleicht ja auch deswegen, Andreas, weil sich bis dahin jetzt auch herumgesprochen hat, dass das Militär an sich schon einer der größten Verursacher ist.
Ja, also man muss einfach sehen, das ist furchtbar, was man da macht, aber die Soldaten müssen ja sehr oft herhalten für Experimente, ob wir das auch gesehen haben an dieser Corona-Zwangsimpfung. Man nennt es Pflichtimpfung, aber Zwang besteht aus mehreren Ebenen. Das ist nicht nur immer festhalten und jemand bekommt gegen seinen Willen eine Spritze injiziert, sondern hier geht es auch darum, dass man psychologischen Zwang ausüben kann. Du wirst alles verlieren, du wirst keine Rente haben, deine Familie wird nicht ernährt werden und so weiter. Das wird dann eben halt gemacht. Und genauso mit diesen Experimenten, dass man dann damals schon zur spanischen Grippe, ich meine, die Menschen sind nicht an der spanischen Grippe gestorben, die meisten, jeder, der mittlerweile sich auskennt, der weiß, dass die Leute gestorben sind an den Impfstoffen. Das ist heute eigentlich alles ganz offen, liegt es vor uns. Und so macht man das eben weiter. Und warum soll man die Soldaten nicht auch als Versuchskaninchen nutzen in USA, indem sie dann künstlich erzeugte, ich sage mal, sogenanntes Fleisch essen eben. Und deshalb ist auch ganz wichtig, dass, wenn jetzt zum Beispiel diese Wehrpflicht in der Diskussion ist, man muss wissen, wenn man sich als Soldat, ich sage wirklich, da abhängig macht, dann ist man ein Schutzbefohlener. Und die Befehlshaber, die haben eine Gewalt. Und die Gewalt kann eben halt auch, wie wir es bei den sogenannten Impfungen, das sind ja keine Impfungen, sondern bei diesen Gentherapien gesehen haben, bei der mRNA-Impfung, dass da eben halt auch mit Zwang gearbeitet werden kann. Und das ist schlimm, weil ein Schutzbefohlener sich nicht einfach so wehren kann.
Ja, in Deutschland ist ja, wie gesagt, die sogenannte Impfpflicht bei der Bundeswehr jetzt aufgehoben worden. Aber ich möchte noch mal zu diesem Unternehmen.
Nicht wirklich. Nicht wirklich, muss man auch ganz klar sagen. Es wird weiter geimpft. Es wird einfach nur gesagt, man hat diesen gewissermaßen Zwang aus. Man hat also quasi eine andere Ebene des Zwangs genommen. Man macht immer noch Druck auf die Leute. Nach dem Motto, heute ist Impfbefehl und dann gehen die alle hin.
Okay. Ich möchte noch mal kurz dieses Unternehmen erwähnen, ein öffentlich-privates Unternehmen, das vom amerikanischen Verteidigungsministerium mit mehr als 500 Millionen Dollar gefördert wurde. Die haben also Anfang Juni jetzt bekannt gegeben, dass es Vorschläge zur Entwicklung von Innovationen in der Lebensmittelproduktion, die den CO2-Fußabdruck der Lebensmittelproduktion in Betriebsumgebungen reduzieren, heißt es da in einer Online-Ankündigung und weiter. Dazu gehören neuartige Zellkulturmethoden, die für die Produktion von kultiviertem Fleisch, Schrägstrich Protein geeignet sind, oder im Labor gezüchtetes Fleisch, ein Produkt, das sich noch in der Versuchsphase befindet. Diese Art von Fleisch wird im Labor aus tierischen Zellen mit Hilfe anderer Chemikalien gezüchtet. Dieses Unternehmen heißt Biomade, also geschrieben Biomade, schön in dem Vergleich mit Fleisch. Wie gesagt, die haben 450 Millionen Dollar, also knapp 500 Millionen Dollar bekommen. Und die sagen eben, dass ihr im Labor gezüchtetes Lebensmittelfleisch den Kohlenstofffußabdruck des Pentagon reduzieren wird. Ja, man wird gucken, wie sich das weiterentwickelt. Es gibt natürlich auch laute Kritiker dieser Maßnahmen, die sagen, dass eben, was du auch gerade erwähnt hast, Andreas, dass die amerikanischen Soldaten nicht als Testpersonen für ein im Labor gezüchtetes Fleischprodukt benutzt werden dürfen. Und auch die Gelder der Steuerzahler sollten nicht zur Finanzierung des Sektors für im Labor gezüchtetes Fleisch verwendet werden. Und es sei, so heißt es auch weiter, eben eine bauernfeindliche Agenda, denn auch in USA sterben die Bauern, die bäuerlichen Betriebe, die Farmen werden zugemacht, die werden abgebrannt aus irgendwelchen Gründen. Jo, da sind wir wieder bei Herrn Schwab und dem WEF.
Also man diskutiert ja jetzt im Prinzip die CO2-freie oder arme Fleischproduktion bei Soldaten, wo wir gerade gehört haben, dass das die größten CO2-Emittenten überhaupt sind. Also vielleicht sollten Sie einfach mal die Flieger unten lassen und sollten sich mal überlegen, wie man mit diplomatischen Mitteln einen Frieden erhält. Mit diplomatischen Mitteln, denn Kriege ist immer nur ein Zeichen des Versagens der Diplomatie. Das heißt, jeder, der in irgendeiner Form einen Krieg forciert oder meint, wir müssten eine Verteidigung machen, heute heißt ja die Angriffstaktik Vorwärtsverteidigung, habe ich jetzt gelernt. Also daran merkt man eben halt, dass sie alle Versager sind, die so etwas führen und sagen. Aber wenn man dann sieht, wie man mit den Soldaten noch umgeht, dass sie tatsächlich als Versuchskaninchen genutzt werden. Oder wie neulich Herr Habeck sogar gesagt hatte, um sich zu rechtfertigen, dass alleine schon bei der Wärmepumpe, wo er sagte, ich will ja nicht sagen, dass die Hausbesitzer in Deutschland für ihn jetzt Versuchsratten waren. Allein die Begrifflichkeit, die er da genutzt hatte, das ist ja schon unfassbar alles, mit welch einer Verachtung man mit den Menschen umgeht.
Andreas, wir können eigentlich sagen, dass wir, die wir im 5. Jahr Berichterstattung machen, das ist 5 Jahre jetzt, ne? 20,
Wahnsinn.
21, 22,
19.
ja, wir haben im letzten Quartal 2019 angefangen. Also wir befinden uns wirklich mitten im 5. Jahr. Und als wir anfingen, das war natürlich die Hochzeit der Mikrobe, da ging das ganze Theater weltweit los. Da war uns schon wichtig, immer wieder darüber zu sprechen, dass wir jetzt in eine Zeit gekommen sind, von der wir meinen, dass es die in der Bibel genannte jüngste Gerichtszeit ist, in der wir Menschen die Aufgabe haben, dass wir für unsere eigene innere Stabilität jetzt sorgen müssen. Christus hat gesagt, fürchtet euch nicht. Die Engel in Bethlehem haben gesagt, fürchtet euch nicht. Dieses Fürchten ist dem, oder Jesaja, dieser wunderbare Prophet im Alten Testament, der eben gesagt hat, ihr sollt euch nicht vor dem fürchten, vor dem sich alle fürchten. Und ihr sollt nicht das Verschwörung nennen, was andere Verschwörung nennen. Das heißt, wir sind Beiwohner, wir sind mittendrin in unglaublichen Prozessen, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Aber all das ist die Gelegenheit, die Chance für jedermann von uns, sich jetzt innerlich zu positionieren und im Gottvertrauen sich nach oben hin auszurichten. Eigentlich eine ideale Zeit, vor allem wenn wir sehen, wie die Dinge sich jetzt doch zeigen und auffliegen.
Ja, also mir läuft gerade so ein kleiner Schauer über den Rücken, weil ich erinnere mich, wie wir gesprochen haben, als du sagtest, wir machen einen Podcast. Und ich war ja am Anfang so, ach, weißt du, muss das sein? Soll das so sein? Und wir hatten natürlich drüber gesprochen, über das jüngste Gericht. Ich weiß das noch. Es war in 2019. Und als wir dann im Dezember sprachen, Dezember 2019 in einem Podcast über Frau Merkel, wie sie die Ernährungsindustriellen, die Lebensmittelkonzerne eingeladen hatten und wir schon die ersten Male über dieses Endgericht auch sprachen, über dieses jüngste Gericht, was da auf einen zukommen können. Das ist, da konnten wir es natürlich wirklich noch nicht erkennen, aber wir konnten es erahnen. Und ich habe gerade so einen Schauer über den Rücken, weil ich mich noch an die Gespräche erinnere. Wir haben ja damals nicht gewusst und auch nicht vorstellen können, was da auf uns zukommt, aber es ist tatsächlich so, dass wir immer deutlicher erkennen können, dass es in eine Richtung geht, die ja uns dazu auffordert, stabil durch diesen Wandel zu kommen. Und deshalb ist ja auch dieser Titel damals so von uns entwickelt worden. Das weiß ich noch. Was heißt entwickelt? Wir haben ihn besprochen am Küchentisch.
Dein erster Vorschlag lautete ja labil durch die Krise, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, so war ich nun mal, weil das bin ich nun mal. Genau.
Ja, mein lieber Andreas, ich hätte noch ein paar Themen, aber ich weiß, dass du zeitlich unter Druck bist. Du hast einiges um die Ohren.
Ja.
Wir werden das Thema auch gerade, was Gunter Frank angeht, am Mittwoch besprechen und vieles mehr. Ich danke dir, dass du trotz dieser enormen Zeitverschiebung hier auf dem Posten bist. Und
Ich
ich danke.
finde das so schön, dass du mir hier, du hast mir das Konzept geschickt über die Sendung, weil ich war ja nun nicht dabei, ich kriege das ja nicht mit. Und ich habe hier nur die ganze Zeit aufschlagen, Dr. Gunter Frank. Aber das ist das, was wir nicht machen.
Genau, das machen wir das nächste Mal. Da kannst du es wieder aufschlagen.
Das ist okay. Ich
Ja, ihr
danke dir.
Lieben, ja, ich danke dir und euch natürlich, wo immer ihr seid in der schönen, großen, weiten Welt, danke ich auch. Wir hören uns heute zum Abendgebet. Und ja, Andreas, für dich noch einen schönen Abend. Bis bald.
Dankeschön. Alles Liebe euch. Ciao, ciao.
Ciao.